Hallo Julia.
Hallo Heinz. Ja, ich darf Sie heute begrüßen zum Podcast Chancen der Zuversicht. Und Heinz und ich sind heute wieder zusammengekommen, um über ein Thema zu sprechen, das aus der Psychologie, Philosophie und Wirtschaft kommt. Kann man das so sagen?
Wahrscheinlich. Ja, das kann man schon sagen, wobei Empathie in der Wirtschaft eher ein fremder Begriff ist. In der Philosophie kommt er mit Sicherheit vor und in der Psychologie auch.
Ja, jetzt hast du auch schon verraten, worüber wir heute sprechen, und zwar über Empathie. Und ja, das werde ich mir als Frage schon mal notieren, dass ich das später mal mit reinbringe, denn dass Empathie in der Wirtschaft ein fremder Begriff ist, das könnten wir auf jeden Fall nochmal diskutieren.
Ja, ich habe hier ein ganz einschlägiges Lehrbuch zum Thema Mikroökonomie stehen. Ich glaube nicht, dass da Empathie irgendwie im Schlagwortregister vorkäme, aber ich würde mal nachschauen.
Ja. Dann, ja, vielleicht später im Gespräch dann im Zusammenhang zum Thema Führung. Das fände ich ganz interessant, Empathie und Führung oder Empathie und Teams. Vielleicht finden wir da ja einen Zusammenhang. Und ja, jetzt sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema. Und ja, wenn wir über Empathie sprechen, manche sagen ja auch Einfühlungsvermögen dazu. Was würdest du denn aus psychologischer Sicht sagen, wie man Empathie beschreibt? Was das eigentlich für ein Persönlichkeitsmerkmal ist?
Naja, es fängt irgendwie in der Kindheit an, und zwar mit einem Experiment, was noch gar nicht so sehr nach Empathie ausschaut. Also man baut vor 2-, 3-, 4-, 5-Jährigen ein kleines Dorf auf, also aus Kirche, Traktor, Auto, Haus, Zaun, Kuh oder so. Und dann blicken die Kinder auf dieses Szenario, also stell dir mal einen 3-Jährigen vor. Und dann fragt man den, ist der Traktor vor der Kirche oder hinter der Kirche? Und dann sagt er, vor der Kirche. Und dann stellst du die entscheidende Frage, und wenn du jetzt auf der anderen Seite des Tisches wärst, und da wird es schon ziemlich kompliziert, wäre dann aus dieser Sicht der Traktor vor der Kirche oder hinter der Kirche? Und es beginnt irgendwann zwischen dem 4. und 6. Lebensjahr meistens, dass Kinder dann diesen Perspektivwechsel vollziehen können und sagen, wenn ich da drüben stehe, dann ist der Traktor natürlich hinter der Kirche. Und darin steckt die grandiose Fähigkeit des Gehirns, Dinge auch aus anderen vorgestellten Perspektiven ansehen zu können. Und das ist wahrscheinlich eine der grundlegenden Fähigkeiten des Gehirns, sich auch in andere Menschen hineinversetzen zu können. Und daraus oder darin besteht ja Empathie. Also die Perspektive des anderen einnehmen zu können oder verstehen zu können. Das ist der psychologische Hintergrund.
Das heißt also, wenn du jetzt gerade beschreibst, ein empathischer Mensch ist ein Mensch, der sich in die Situation, Gefühle, Situation anderer, jetzt habe ich Situation, glaube ich, zweimal gesagt, hineinversetzen kann. Jetzt wäre meine Frage gleich an dieser Stelle, geht das denn überhaupt? Denn Menschen empfinden ja Situationen ganz unterschiedlich oder Gefühle ganz unterschiedlich.
Ja, es geht begrenzt. Also da hast du schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Also die Vorstellung, dass wir genau das Gleiche empfinden würden wie der andere, der jetzt uns gegenüber sitzt und uns eine schöne oder schreckliche Geschichte erzählt, die Vorstellung ist mit Sicherheit übertrieben. Und zwar haben wir das noch nicht mal mit uns selbst. Also wenn du an deine letzten Zahnschmerzen denkst, dann weißt du, du hattest die. Und du weißt, es war kein besonders gutes Gefühl. Aber wenn ich jetzt dich bitten würde, die Zahnschmerzen noch mal so zu haben, also so dir vorzustellen, dass sie tatsächlich wieder auftauchen, dann gelingt es dir wahrscheinlich nicht. Also es gibt selbst Grenzen, wenn wir uns selbst gegenüber empathisch sein wollen und uns vorstellen wollen, wie ging es mir damals im Urlaub am Gardasee in Malcesine oder so, dann weiß ich noch, das war ein tolles Gefühl und es gibt ja auch so Übungen, wo du dir das vorstellst, aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass du genau das gleiche Gefühl hast, obwohl du ja nur eine Person bist, wie du das damals hattest, als du wirklich auf der Burg in Malcesine standest. Also wir können das bedingt, aber wir können es. Und da ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt, der oft verwechselt wird, von Bedeutung, dass Empathie und Sympathie verschiedene Gefühle oder Zustände sind. Also Sympathie würde ja mit beinhalten, dass du eine positive Beziehung hast zu dem oder der, mit der du gerade redest, oder zu dem Thema oder zu dem Inhalt. Empathie setzt das aber nicht voraus. Also du könntest auch empathisch sein, jemandem gegenüber, dessen Inhalte oder dessen Persönlichkeit du überhaupt nicht magst oder für richtig hältst. Und das ist schon mal, finde ich, extrem interessant, dass wir auch bei Menschen, die wir vielleicht nicht mögen, in der Lage sind, uns vorzustellen, wie könnte es denn dem jetzt gehen, wenn er das sagt.
Und wenn wir uns das vorstellen, geht es da auch um das Thema Mitgefühl?
Ja, also geschichtlich ist Empathie zunächst mal, wenn wir in die Philosophie blicken, bei Kant und Schopenhauer und Scheler, da waren das Philosophen, die sich eher dem Begriff Mitgefühl verschrieben haben. Der Begriff hat einen Wandel vollzogen in den 1950er Jahren. Da gab es dann zunächst mal die große Empathieforschung eines bedeutenden Psychologen namens Carl Rogers. Dass sich hineinversetzen können, die Perspektive übernehmen können, heißt ja nicht unbedingt, also genauso wie ich das vorher schon mal versucht habe zu darzustellen, dass ich damit das Gleiche mitfühle. Aber ich kann mir vorstellen, welches Gefühl der andere in dem Moment hat. Und da ist so ein kleiner Unterschied, der definitorisch schwer zu fassen ist. Und wie ich es ja meistens in den Podcasts sage, es gibt immer hunderte von Definitionen für die Begriffe, die wir in der Psychologie oder Philosophie haben. Aber es gibt diesen feinen Unterschied, der ist relativ konsensfähig. Also Mitgefühl ist ja relativ nah an Mitleid, also an Mitleiden können. Mitgefühl verwenden wir selten für Zustände, wo wir uns mitfreuen. Also du würdest sagen, boah, ich war da in einer tollen Ausstellung und ich würde sagen, da habe ich wirklich großes Mitgefühl. Dann würdest du sagen, das stimmt doch irgendwie nicht. Die Ausstellung war doch toll, da brauchst du doch kein Mitleid zu haben oder so. Während Empathie ist eher der umfassende Begriff. Also der sich nicht auf Freud oder Leid bezieht, sondern die Fähigkeit beschreibt, die emotionale Perspektive des anderen einnehmen zu können.
Jetzt versuche ich gleich mal nach unserer Begriffsdefinition die Brücke zur Wirtschaft zu bauen und wie wir schon mal begonnen haben und die Praxisrelevanz hinzuziehen und Empathie als Kompetenz mal betrachten, wenn man das kann. Denn in der Führung wird ja oft von Empathie gesprochen. Ich kenne das auch, wenn man bestimmte Führungstests oder Persönlichkeitstests macht, dann kommt auch oft ein Bereich von Empathie raus, wie stark das ausgeprägt ist oder wie wenig stark. Und die Frage wäre jetzt, warum ist Empathie, das liegt wahrscheinlich so ein bisschen auf der Hand, für Führung oder in der Arbeitsorganisation relevant?
Wenn ich jetzt so meine eigene Biografie als psychologischer Berater betrachte, dann sind in diesen mittlerweile über 30 Jahren ungefähr, das ist jetzt eine geschätzte Zahl, irgendwas zwischen 1.000 und 2.000 Interviews mit Mitarbeitern aufgeschlagen, wo ich also mit Mitarbeitern die Chance hatte, zu sprechen, sie zu fragen, was sie motiviert, was sie demotiviert, was sie beschäftigt, was sie anders machen würden, was sie umtreibt, warum sie überhaupt in die Firma gehen. Und wenn ich jetzt aus meiner persönlichen Beraterbiografie zurückblicke, dann scheint es schon so zu sein, dass Mitarbeiter ihre Vorgesetzten relativ wenig danach beurteilen, ob die jetzt autoritär sind oder laissez-faire oder sozial integrativ oder ob sie sympathisch oder unsympathisch sind, was man ja zunächst mal meinen würde, sondern wenn du genau hinhörst, sagen Mitarbeiter, das Kriterium, an dem ich meinen Chef messe, ist die Frage, kapiert der, um es mal salopp zu sagen, worum es mir geht oder nicht? Also er kann ja noch so autoritär sein. Also ich habe viele erlebt, die aus Mitarbeitergesprächen rauskamen und erzählt haben, ich konnte keine einzige meiner Ideen bei meinem Chef so platzieren, dass sie umgesetzt werden. Aber ich hatte schon den Eindruck, der versteht, worum es mir geht. Also er hat mein Ansinnen verstanden. Und das ist aus meiner persönlichen Sicht deutlich wichtiger als die Frage, ob der Vorgesetzte irgendwie Verhaltensauffälligkeiten haben, so wie wir sie ja alle haben. Also wir haben ja alle irgendwelche Macken, um das mal liebevoll so zu beschreiben. Aber die Frage, hat der mich verstanden, weiß er oder sie, worum es mir geht, ist offensichtlich eine ganz sozial zentrale Frage des Miteinander. Und dass sich natürlich Motivation nur dort entfaltet, in einem Raum entfalten kann, wo meine Ideen zumindest mal Gehör werden, wo sie Resonanz auf Resonanz treffen. Wir haben ja in der Philosophie einen prominenten Vertreter der Resonanzpsychologie, Hartmut Rosa heißt der, der sich eingehend mit der Frage beschäftigt hat, wie viel Resonanz erzeugt das, was ich jemandem anderen sage, bei diesem anderen. Und damit hat er, glaube ich, oder damit ist, glaube ich, Empathie ziemlich gut beschrieben. Also, dass ich in der Lage bin, Resonanz zu erzeugen. Und wenn diese Hypothese stimmt, also wenn er oder sie tatsächlich verstanden hat, worum es mir geht, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass etwas von meinen Ideen Eingang findet und umgesetzt wird, deutlich höher, als wenn ich auf Granit beiße oder auch gegen eine Wand reden könnte.
Ja, das ist sehr interessant, das zu wissen. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine empathische Führungskraft auch erkennt, an welcher Stelle man wo, wie, was sagt. Ne? Also erkennt, wenn ein Mitarbeiter sich zum Beispiel sehr gestresst fühlt, ja, und mit dem Mitarbeiter dann in der Situation ein Gespräch sucht. Oder auch jetzt in der aktuellen Situation mit der Corona-Krise sitzen ja viele im Homeoffice. Vielleicht auch erkennt, wenn da der ein oder andere Unterstützung benötigt. Das hat sicherlich auch mit Empathie zu tun.
Mit Sicherheit. Oder? Also man könnte sogar sagen, dass es eine Art von Empathie gibt, die sich zunächst mal auf das inhaltliche Verständnis dessen bezieht, was jemand anderes sagt. Also, weil in Empathie steckt ja immer auch Energie. Also investiere ich als Vorgesetzte Energie, um zu verstehen, was mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin mir gerade sagt. So. Und dieses inhaltliche Verständnis ist natürlich nicht nur inhaltlich, sondern das ist ja immer auch ein psychologischer Prozess, weil auch da der Subtext heißt, ich verstehe, worum es dir geht. Und davon, oder ergänzend könnte man sagen, es gibt aber auch eine Empathie, einen Empathieausdruck, würde ich sagen, der sich auf die emotionale Seite dessen bezieht, was ich sage, was ich erlebe, was ich von mir gebe, der sozusagen den emotionalen Untergrund oder Hintergrund des Wahrgenommenen oder Gesagten mitbeleuchtet. Also, dass ich Mitarbeiter nicht nur als kognitiv agierende Wesen verstehe, sondern auch als Menschen, die mit Sorgen, Nöten, Wünschen, Motivation, Demotivation, Langeweile, Konflikten, Ängsten und so weiter unterwegs sind.
Das heißt, das ist eigentlich auch schon die Erklärung, warum es sich lohnt, empathisch zu sein. Diese positive Seite, ja, wie sich zum Beispiel eine empathische Führung auf Mitarbeiter auswirkt, was du gerade beschrieben hast, und sicherlich auch nicht nur auf Mitarbeiter, sondern im Team allgemein oder auch in anderen Situationen, kann man ja auch Freundschaft sagen oder Familie oder eigentlich fast jede Situation. Und die Frage, die ich jetzt natürlich habe, wenn unsere Zuhörer sagen, ja gut, jetzt verstehe ich, dass Empathie sehr wichtig ist, aber ich weiß überhaupt nicht, wie empathisch ich bin. Hast du da einen Tipp, wie man das ja messen kann? Oder überhaupt, was da so die Selbsteinschätzung mit der Fremdeinschätzung, wie das in Relation steht?
Naja, also wenn du Menschen fragst, wie gut sie Auto fahren, fangen wir mal mit dem Beispiel an.
Fahren alle wunderbar Auto. Ja.
Das sind die besten Autofahrer. Und zwar, Autofahrer. Selbstverständlich, und zwar fahren alle. Also empirisch sind es, glaube ich, 90%, wenn man sie fragt. 90% aller Autofahrer fahren besser als
über
dem Durchschnitt. Genau. So, also unsere Selbsteinschätzung ist oft sehr, sehr betrügerisch. Wir halten uns in der Regel auch für empathisch und sagen, natürlich kann ich mich in andere reinversetzen. Aber genau wie beim Autofahren ist es auch bei der Empathie so, dass wir uns da manchmal sehr, sehr täuschen. Und die Lösung, also es gibt zwei Lösungen. Also eine Lösung, die eher für die Zurückhaltenden angemessen sein könnte, und eine zweite Lösung, zu der viel Mut gehört. Die zurückhaltende Fraktion unserer Hörer könnte mal im Internet nach Empathiefragebögen forschen. Da gibt es jede Menge mit unterschiedlicher Qualität. Ich muss hier aber keine Empfehlung aussprechen, weil unsere Hörer selbstverständlich in der Lage sind, selbst schnell herauszufinden, taugt es was oder nicht. Und da kann man mit 20, 30 Fragen schon relativ gut mal ein Daumenmaß bekommen für die tatsächliche Empathie. Die mutige Lösung ist, andere Menschen zu fragen. Mhm. Also Partner, Freunde, Bekannte, mit der Frage mal zu behelligen, sag mal, wie einfühlend erlebt ihr mich denn, wenn ihr mit mir zusammen seid? Mhm. Und das ist schon sehr mutig. Und noch mehr Mut gehört es interessanterweise für Vorgesetzte dazu, diese Frage zu stellen. Also viele erleben das initial als Schwäche. Ich darf doch nicht fragen, ob ich empathisch bin oder nicht. Und im klassischen alten Führungsverständnis ist Empathie und Weichei relativ nah beieinander. Also wer seine Mitarbeiter versteht, du Mitarbeiterversteher, heißt es ja dann. Und das wird negativ etikettiert. Also je mehr du deine Mitarbeiter verstehst, umso mehr bist du zur Führung völlig unfähig, weil du dein Mäntelchen als Vorgesetzter nach dem emotionalen Wind deiner Mitarbeiter drehst und so weiter. Mhm. Die Führungsforschung sagt allerdings genau das Gegenteil. Also da geht es jetzt nicht nur um meinen Eindruck, sondern dass Empathie und Führungsfähigkeit hoch korreliert sind, ist mittlerweile in Hunderten von Studien belegt.
Ja, das ist interessant, diese Frage zu stellen. Und ich habe auch gerade überlegt, es lohnt sich da wahrscheinlich auch mal sehr selbstkritisch auf sich zu schauen, denn es gibt bestimmt Situationen, in denen man, weiß nicht, sagen wir jetzt mal, in der Praxis ein Mitarbeitergespräch führt und der Mitarbeiter sagt einem, also im Moment erlebe ich die Situation im Homeoffice als sehr belastend beispielsweise. Mhm. Und wenn man dann als Führungskraft denkt, naja, ich weiß genau, wie es dir geht, schließlich bin ich ja auch im Homeoffice, ist es ja nicht unbedingt Empathie.
Ja, ja. So. Oh, das ist ein genau. Super guter Punkt, Julia. Also viele verstehen ja Empathie dadurch, dass sie sagen, wenn ich zum Ausdruck bringe, mir geht's auch so, bin ich empathisch. So, und das ist nur die halbe Wahrheit. Also ich nenne das manchmal ein bisschen zynisch oder sarkastisch die Empathie im Wartezimmer, also wo die Leute sitzen nebeneinander und der eine sagt, ich habe es irgendwie im Kreuz, es tut mir sehr weh und deswegen sitze ich hier. Und der andere oder die andere sagt, ja, ich habe es im Nacken, aber das ist noch viel schlimmer. Also damit hast du eigentlich keine Empathie gezeigt, sondern du drehst den Scheinwerfer relativ schnell auf dein eigenes Leid oder dein eigenes Gefühl. Und das hat mit Empathie schon wieder ziemlich wenig zu tun und wird relativ schnell auch als unempathisch erlebt. Also genau die Aussage, mir geht's auch so, führt oft dazu, dass wir so im tiefsten Inneren uns denken, also du bist ja nicht in meinen Schuhen, wie die Amerikaner sagen. Also du sitzt nicht in meinem Homeoffice, was im Keller ist. Und du hast nicht drei Kleinkinder, die da rumlaufen. Und du hast nicht ein langsames Internet, was nicht funktioniert. Und du hast nicht einen Partner, der auch zu Hause sitzt und dann alle halbe Stunde und so weiter. Also gerade, es ist super interessant, also gerade die Aussage, das kann ich gut verstehen, führt oft dazu, dass der andere sagt, nee, kannst du nicht. Weil du bist nicht ich. Was zur Frage führt, und das ist jetzt gleich, vielleicht packe ich jetzt zu viel in dieses eine Statement rein, aber was zur Frage führt, wie bringe ich denn Empathie so zum Ausdruck, dass der andere auch sagt, wow, das, da fühle ich mich jetzt gut verstanden.
Und wie macht man das?
Ja, also Ich hatte ja vorher mal so eine Differenzierung vorgenommen in die eher inhaltliche Ebene der Empathie, wobei es eben nicht ganz stimmt, weil inhaltlich empathisch sein heißt immer auch den Menschen als Ganzen verstehen und die emotionale Seite der Empathie. Also inhaltlich bist du empathisch dann, wenn du das, was ein Mitarbeiter, ein Kollege, dein Mann, deine Kinder, deine Freunde mal gesagt haben, in der Lage bist, zusammenzufassen. Also so wie du das jetzt in unserem Interview ja häufig machst, dass du sagst, also ich habe jetzt Folgendes gehört bei dir, Heinz, habe ich das so richtig verstanden? Das ist ein Akt gelebter Empathie.
Ja, ich kenne, da gibt es sogar einen Begriff dafür, das ist so dieses, ich kenne das nur im Englischen, ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen übersetzt wird, ostentatious listening heißt das, also so ein sehr aktives und wohlwollendes Zuhören, dass man auch den anderen verstehen möchte. Ne?
Also das heißt bei uns das schon ist, auch so, also active listening sagen die Amerikaner ja auch, also aktives Zuhören und zu dem Teil der Empathie, der geäußerten Empathie, den ich gerade beschrieben habe, sagt man auch oft paraphrasieren. Also ich kann das paraphrasieren. Und zwar so, es gibt einen ganz einfachen Gradmesser, ob du gut paraphrasiert hast oder nicht. Also den gibt es. Körpersprache, haben wir noch nie drüber geredet, ist relativ wenig interpretierbar, also viel weniger, als die meisten von uns glauben. Und trotzdem gibt es Signale, die sehr stark sind. Also eines davon ist zum Beispiel das Nicken. Also wenn ich jetzt dich paraphrasieren würde und dein Hals wäre so steif, als hättest du einen Besenstiel verschluckt, dann war meine Paraphrase mit hoher Wahrscheinlichkeit relativ weit daneben. Wenn aber mein Gesprächspartner mir zu verstehen gibt, ja, ja, genau so habe ich es gemeint. So. Und mit Begeisterung sagt, sagen kann, wow, ja, genau so ist es. Dann habe ich offensichtlich gut paraphrasiert. Und wenn ich noch die zweite Ebene gleich dazu packen darf, dann ist es die emotionale Seite. Und die emotionale Seite der gelebten Empathie würde bedeuten, nicht den Inhalt dessen anzusprechen, was jemand gesagt hat, sondern das Gefühl, das ich dahinter vermute. Also es sagt jemand, in meinem Homeoffice, das geht drunter und drüber mit den ganzen Kindern und dem Homeschooling, was ich da auch noch machen muss. Und da wäre die inhaltliche Paraphrasierung die nochmal zusammenfasst. Das heißt, sie haben da Kinder rumlaufen und manche sind in der Schule und das ist dann schon manchmal sehr anstrengend. Und die rein emotionale wäre zu sagen, das ist manchmal ganz schön belastend. Punkt.
Ach so, das heißt, man kann dann schon sagen, das ist manchmal ganz schön belastend, oder würdest du empfehlen zu sagen, ich vermute, das ist für sie ganz schön belastend, oder?
Ja, das geht schon beides. Also entscheidend ist, weil wir es ja nie genau wissen können, und das steckt ja jetzt hinter deiner Frage, dass wir dann Fragezeichen dran machen können. Also man spricht in der im Coaching oder auch in der Gesprächspsychotherapie vom halben Fragezeichen. Also Julia, das ist ganz schön belastend. So, und dann hörst du in dem Hochziehen der Stimme, dass ich dir Raum habe zu sagen, nee, Belastung ist es eher nicht, es fühlt sich eher wie Stress an. So.
Oder es gibt ein Nicken.
oder es gibt ein Nicken. Ja, genau. Und allein,
das heißt,
ja, Entschuldigung.
Sprich zu Ende bitte.
Und allein das Ansprechen von Gefühlen hat eine beruhigende, deeskalierende Wirkung, selbst bei Konflikten, selbst bei stressbeladenen Situationen. Also wenn du zu einem Wütenden sagst, der jetzt echt stinksauer ist, wenn du zu dem sagst, boah, also jetzt sind sie echt sauer, dass sie wahrscheinlich irgendwas an die Wand donnern könnten, dann beruhigt das den, was man sogar messen kann, also zum Beispiel im Muskeltonus kannst du messen, ob deine verbale Formulierung, deine Empathie funktioniert hat oder nicht. Und das finde ich schon extrem spannend.
Das ist super spannend. Das haben wir bisher ja eher bei uns selbst angesprochen. Das heißt, Gefühle bei sich selbst ansprechen, wenn man beispielsweise nervös ist. Das hatten wir ja auch in den vorhergehenden Podcast-Folgen, dass das beruhigend ist. Aber das ist ja sehr spannend, dass das bei anderen auch beruhigend
wirkt. Ja, das wirkt auf andere beruhigend, auf jeden Fall. Und es erzeugt ein Verständnis. Und jetzt, ich würde gerne noch einen ganz kleinen Exkurs zum Thema Führung machen. Also Führung hat ja qua Aufgabe sehr viel mit Inhalten zu tun, die zu erledigen sind. Also es ist ja ein Klassiker, du hast ein Projekt und da hast du Aufgaben und die müssen erledigt werden. So. Und da sagen Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen manchmal was dir als Chef nicht passt. Also die sagen irgendwie, also der Milestone ist viel zu früh angesetzt, das können wir ja überhaupt nicht schaffen.
Genau. Oder so, genau, das kommt häufig vor. Oder in der Hinsicht müssen wir uns doch gar nicht verändern. Es läuft doch alles ganz gut.
Genau.
So wie es ist.
Richtig. Und jetzt hören wir als Vorgesetzte, aber auch als Ehepartner oder im Freundeskreis, jetzt hören wir zunächst mal die inhaltliche Seite dieser Argumentation. Und unser Gefühl sagt uns, aha, da will einer nicht so, wie wir wollen. Also es gibt so einen Initialwiderstand dagegen. Und Empathie würde bedeuten, diesen Initialwiderstand, der psychologisch sehr nachvollziehbar ist, das will ich gar nicht in Abrede stellen, den Impuls zum Widersprechen mal zurückzustellen und zu sagen, derjenige Mitarbeiter, der sagt, wir brauchen uns doch gar nicht zu verändern, was hat der für Gefühlslage, um zu dieser Aussage zu kommen? Also beispielsweise, dass er Angst vor Veränderung hat. Also häufig stecken ja Ängste in der Abwehr von Veränderung. Und wenn ich nur auf den Inhalt höre, dann höre ich die Abwehr von Veränderung. Wenn ich mit dem versuche, über das Gefühl zu reden, was dahinter steht oder die Motivation, dann komme ich wahrscheinlich unter anderem drauf, dass der Ängste hat, weil er denkt, er verliert dadurch was. Und die Gespräche sind natürlich wesentlich effektiver, wenn es uns gelingt, über die Motivationslagen zu sprechen, die hinter den inhaltlichen Äußerungen stehen. Das ist aber hohe Schule. Das ist eine wahnsinnig hohe Herausforderung, auch schon in der Beziehung, in der Kindererziehung. Und natürlich erst recht in einem Wirtschaftskontext, wo du ja an Leistungsparametern orientiert bist und schnell denkst, naja, alles andere ist Psychoquatsch und wenn ich den verstehe, dann fühlt er sich nicht mehr aufgerufen, Leistung zu erbringen. Und das Gegenteil ist aber der Fall.
Ja, das ist sehr, sehr wertvoll, was du sagst. Und wie du sagst, ist hohe Schule, denn man muss wahrscheinlich die Zusammenhänge einmal kennen, so wie du es gerade beschrieben hast. Und dann könnte ich mir vorstellen, ist es wahrscheinlich auch sinnvoll, diese Annahmen, die man hat, zu überprüfen, also auch zu thematisieren. Das heißt also, wenn wir beispielsweise bei dem Beispiel bleiben, dass man als Führungskraft befürchtet oder die Annahme hat, dass der Mitarbeiter Angst vor Veränderungen hat und deswegen diese Veränderungen nicht annehmen möchte, dann wäre es wahrscheinlich doch sinnvoll, das in irgendeiner Weise zu überprüfen und das beim Mitarbeiter anzusprechen, ob die Annahme richtig ist.
Ja, genau. Oder, aber so wie du es sagst, also als Annahme. Also die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter braucht auch das Recht zu sagen, nee, so ist es nicht, sondern weil. Mhm. So. Und diese Offenheit zu besitzen. Und es ist nicht möglich aus meiner Sicht, diese Form der Empathie im Verlauf des alltäglichen Geschäfts von früh bis Abend zu äußern. Das wäre unglaublich lebensfremd, zu glauben, als Vorgesetzte oder auch als Kollege könntest du alles, was andere tun oder sagen, mit einer sehr guten, einfühlsamen, qualitativ hochwertigen Empathie quittieren. Das wird nicht funktionieren. Das wäre unrealistisch. Mhm. Und deswegen brauchen wir institutionalisierte Räume in der Führung, wo wir mal über all das reden können, was im Alltagsgeschehen untergeht. So, und die meisten Unternehmen nennen das Mitarbeitergespräch. Und leider sind diese Mitarbeitergespräche dann auch schon wieder an Leistungsdaten und Milestones gekoppelt. Und das Gehalt hängt noch dran und Beurteilungen und so weiter. Und ich plädiere seit 30 Jahren für Mitarbeitergespräche, die sich mal von diesem Kontext frei machen, sondern wo wir wirklich mal drüber reden können, wie geht's mir denn hier? Wie geht's mir mit dir als Chefin oder als Chef? Was motiviert mich? Was demotiviert mich? Was sorgt mich? Was treibt mich voran? Was würde ich anders machen? Wo sehe ich Konflikte? Was waren die besten Zeiten, die ich hier hatte? Und so weiter. Und diese Gespräche finden immer noch viel zu selten statt. Die Vorgesetzten, die bei mir hohen Respekt erzeugen, machen sowas.
Also, ja, und was ich gerade ganz wichtig finde, was du angesprochen hast, es gibt ja viele Organisationen, die tatsächlich diese Mitarbeitergespräche von einer Bonusauszahlung beispielsweise getrennt haben. Allerdings sind das immer noch Monologe, die gehalten werden. Und zwar die Führungskraft spricht über den Mitarbeiter. Aber was du gerade beschreibst, ist natürlich ein Dialog zwischen Mitarbeiter und Führungskraft, wenn ich dich richtig verstehe. Ne? Also sollen beide Seiten die Möglichkeit bekommen.
Also man muss schon immer schauen, sind es Vorgesetztengespräche oder Mitarbeitergespräche? Mhm. Also der Begriff soll ja eigentlich schon signalisieren, dass der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht. Und dass ein Dialog entsteht. Und dass der Mitarbeiter vielleicht sogar mehr Raum bekommt, als rein zeitlich jetzt auch mal, als der Vorgesetzte Raum bekommt. Und dazu gibt es Untersuchungen, da gibt es Forschungen. Also das ist jetzt kein Hexenwerk, aber es ist Knochenarbeit. Gute Kommunikation ist Knochenarbeit.
Ja, und auch ehrlich, ne? Also da diese Verletzlichkeit zu zeigen, wenn man die braucht. Aber ich glaube, das ist fast ein anderer Podcast, den wir dazu aufnehmen könnten. Genau. Ich habe noch vielleicht eine abschließende Frage zu dem Thema Empathie. Und zwar, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, warum es sich lohnt, empathisch zu sein. Und wenn man jetzt in der Situation ist, dass man merkt, so empathisch bin ich eigentlich gar nicht, wie ich dachte. Mhm. Und ich würde gerne etwas empathischer werden, wenn ich das schon mal rausgehört habe aus unserem Gespräch, dadurch, dass man die Kommunikation richtig macht, weiß nicht, ob das der richtige Begriff, aber zumindest sich Mühe bei der Kommunikation gibt oder sich hinterfragt, wie man in solchen Situationen handelt, aktiv zuhört, dann ist das ja eigentlich ein Zeichen darauf, dass man Empathie in einer gewissen Weise lernen oder beziehungsweise verbessern kann.
Wenn, also erst einmal eindeutig ja, also das kann man machen. Es gibt die Möglichkeit, Kommunikation und vor allem die Zurückhaltung in Kommunikation zu trainieren. Und auch die Frage, wie formuliere ich denn sowas, das kann man trainieren. Die Voraussetzung ist allerdings genau die, die du jetzt genannt hast, das ist die Einstellung dazu. Also wenn jemand schon selbst sagt, manchmal bin ich vielleicht zu wenig empathisch, dann ist die Prognose extrem günstig. So, wenn es jemand gar nicht mehr, also wenn es jemand nicht mitkriegt und sagt, ich bin der beste Autofahrer, dann hast du mit dem Training ganz wenig Chancen. Und das ist...
Ja, oder wenn es vielleicht anders motiviert ist, dass man sagt, so in dem Führungsassessment habe ich bei Empathie schlecht abgeschnitten, also brauche ich da mal ein paar Punkte.
Ja. Dann, also und du sagst manchmal, dass sich Empathie lohnt. Das ist mir sogar noch ein Tick zu utilitaristisch. Also Utilitarismus heißt, ich tue etwas umzu. Also ich bin nur deswegen empathisch, weil es sich in irgendeiner Art und Weise lohnt. Weil es ein Outcome hat, weil es das Ergebnis verbessert. Und die sehr, sehr spannende Frage ist, kann eine utilitaristische Empathie wirklich Empathie sein? Also ist der humanistische Urgrund des Miteinander nicht eher unabhängig zu denken von zweckgebundenen Ideen. Also ich bin mal, also Kant hat es mal beschrieben, Immanuel Kant, der große Philosoph. Also wenn der Verkäufer nur deswegen zum Kunden freundlich ist, damit er was verkauft, ist das dann wirklich Freundlichkeit? So, und die Frage müssen wir uns bei Empathie auch stellen. Und gerade in der Industrie werden ja schnell psychologische Begriffe instrumentalisiert und damit verlieren sie. Sie gewinnen nicht, sondern sie verlieren. Und Mitarbeiter merken das. Die sagen dann, mein Chef war auf dem Empathietraining und da musste ganz vorsichtig sein. Also es gehört auch schon Echtheit dazu und eine Eigenmotivation, die dahinter steckt. Und Julia, wir haben jetzt sehr viel über Empathie geredet und wir haben Empathie auch fast ein bisschen glorifiziert als was ganz Tolles. Jemand, der allerdings nur empathisch ist, wird es hochgradig schwierig haben, durch das Leben zu kommen. Also Empathie.
Das hat auch eine Kehrseite.
Das hat auch eine Kehrseite. Also wenn du von früh bis Abend empathisch sein könntest, dann würdest du dich verströmen. Also du würdest zerfließen. Wo sind deine Ich-Grenzen? Wo sind deine Interessen? Wo sind das, was du möchtest? Und die große Kunst auch in Führung ist es, die eigene Interessen- und Motivationslage und das Verständnis für das, was andere wollen, in irgendeine Form der Balance zu bekommen. Also das ist mir schon nochmal wichtig, das zu sagen, dass dieser Podcast nicht so verstanden wird, dass wir ab morgen alle ausschließlich empathisch durch die Welt laufen und uns selber darüber zu vergessen drohen. Das kann es ja auch nicht sein.
Können vielleicht noch, ich weiß, ich habe das vorhin schon gesagt als abschließende Frage, aber was mich noch hier interessieren würde, gibt es im Leben eines Menschen bestimmte Ereignisse, die einen Menschen empathischer werden? Also würdest du sagen, dass Menschen, die Krisen überstanden haben oder andere Situationen, dass das zu mehr Empathie führen kann?
Ich bin ganz sicher. Also das eine ist mal das, was wir ja an dieser Stelle öfter thematisieren, das ist die Frage, wie wachse ich auf? Also wie viel Empathie wird mir gegenüber geäußert durch mein soziales Umfeld, durch die Schule, durch die Lehrer, durch die Sozialkontakte? Und das andere ist natürlich, wer selbst in Situationen war, die beispielsweise kritisch oder bedrohlich sind, der wird deutlich mehr Verständnis haben. Also ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass Boris Johnson, seit er selber in der Intensivstation war, einen Tick anders über Corona redet, als er es vorher getan hat. Ich habe das jetzt nicht wissenschaftlich untersucht, aber der Zungenschlag dessen, was er jetzt von sich gibt, ist irgendwie anders geworden. So, und wenn du mal Flüchtling warst, also meine Eltern sind Heimatvertriebene, die sich ein wunderbares Leben begonnen hatten aufzubauen und dann ist meine Mutter mit zwei kleinen Kindern in der Nacht durch den Wald geflohen, mit der Angst erschossen zu werden, dann prägt sich das schon ein und du hast einfach ein anderes Grundverständnis, wenn es gut läuft, für Menschen, die in Not sind. So. Und für unsere Generation, vielleicht auch für deine Generation, sind die Geschichten der Alten, also wie das war und wie der Krieg war und die Nachkriegszeit und der Aufbau und das Wirtschaftswachstum, schon relativ weit weg. Und diese 75 Jahre Frieden, die wir jetzt ja, glaube ich, haben, haben natürlich auch den Nachteil, dass wir ein Verständnis für bedrohlichere Situationen wenig entwickeln konnten, weil es uns einfach immer gut ging. So. Aber das ist jetzt schon mal sehr politisch und sehr, sehr weit gefasst. Aber die Antwort auf deine Frage, wer bestimmte Situationen durchlebt hat, hat für diese Situationen Empathie entwickelt, die ist sehr, sehr plausibel.
Ja. Heinz, so.
Ja.
Vielen Dank für dieses ja, aus meiner Sicht sehr interessante Gespräch zum Thema Empathie.
Gerne.
Ich fand die Einblicke ja, sehr interessant, einmal über die Begriffsdefinition zu sprechen. Was ist Empathie überhaupt? Und ja, auch mal zu überlegen, wie wird Empathie in der Praxis sichtbar? Und ja, warum es auch ja, für uns, für unser Miteinander, für die Menschen wichtig ist. Und ja, auch natürlich den Punkt zu sehen, dass wie jede Stärke, wenn es in die eine oder andere Richtung zu sehr auspendelt, sage ich mal, auch durchaus ja, mal ja, zur Schwäche werden kann. Kann man das so sagen? Oder zu,
ja, das kann man schon sagen. Also es kippt dann, ist ja, zur Schwäche. Ja, ja, doch, kann man schon sagen. Also es wird dann zum Nachteil auch.
Zum Nachteil.
Ja, klar. Genau.
Noch abschließende Worte zu diesem Thema von deiner Seite.
Also ich halte es für ein wichtiges Thema. Ich halte es für ein vernachlässigtes Thema. Ich sehe, weil wir ja auch die Wirtschaft immer mit im Blick haben, dass unter kritischen Situationen das Ausmaß autoritären Verhaltens sofort zunimmt und eine Abnahme von Empathie. Und das wäre andersrum, also antizyklisch eigentlich viel besser. Also es kommt besser, wenn man in sehr guten Zeiten auch mal streng ist, um es mal so zu sagen, und in schwierigen Zeiten empathisch. Und gerade in Krisenzeiten ist das für Mitarbeiter ziemlich schlimm, wenn zur Krise auch noch der Druck der Vorgesetzten kommt und die ganze Panik der Organisation auf den Schultern der Mitarbeiter ruht, die ja häufig ihr Bestes geben. Also das wäre mir schon nochmal wichtig. Also es ist schon auch ein sehr starkes Plädoyer dafür, Empathie sehr stark in den Fokus unseres Denkens und Handelns zu setzen und eben nicht nur als Werkzeug, als Instrument, um irgendwas zu erreichen.
Heinz, vielen Dank.
Danke, gerne. Okay.